Ja, einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu der Online-Veranstaltung der Leserinitiative Publik Forum zum Thema Zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Barbara Wetzel. Ich organisiere für die Leserinitiative die Online-Veranstaltung. Es geht gleich los. Noch drei Hinweise. Im Chat können Fragen gestellt werden. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und wird dann auf publikforum.de veröffentlicht. Und über Spenden für diese Veranstaltung, würden wir uns sehr freuen. Ich übergebe an Matthias Drobinski, den Chefredakteur von Publik Forum.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich an diesem schönen Abend Zeit nehmen zum Thema die Kunst des Zuhörens. Ich denke mal, eigentlich sollte das ja ganz einfach sein. Zuhören, also Augen kann man zumachen, Ohren kann man schwierig verschließen. Wer in einer belebten Straße wohnt und abends schlafen will, der weiß das. Wir lauschen quasi immer, wenn wir nicht schlafen. Und ohne Zuhören, ohne das Empfangen von Botschaften ist ja auch das Kommunizieren unmöglich. Und trotzdem scheint es sowas wie eine Krise des Zuhörens zu geben, angefangen von Partnerschaften, wo es dann heißt, du hörst mir nicht mehr zu, über die Medien, wo ganz viel gesendet und ausgesendet wird und wenig zugehört, bis hin zu Politik und Gesellschaft, wo sich viele Menschen und Gruppen nicht mehr gehört sehen, beziehungsweise sich auch gegenseitig das Recht auf Gehör bestreiten. Da freue ich mich sehr, dass wir mit Professor Bernd Pörksen einen echten Experten fürs Zuhören gefunden haben, dass er zugesagt hat. Er ist einer der bekanntesten Medien- und Kommunikationswissenschaftler in Deutschland, das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt ein Buch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe, Die große Gereiztheit, vielleicht kennen Sie das, über den kommunikativen Klimawandel in der Welt und aber auch über Wege aus der kollektiven Erregung. Und das mag ich eigentlich auch an ihm, dass er eben nicht nur in der Analyse der Gegenwart oder im Beklagen von Zuständen stehen bleibt, sondern eben auch so Wege sucht, wie könnte es denn eigentlich weitergehen. Ich denke, das werden wir heute auch machen. Heute geht es über sein neuestes Buch, das geht übers Zuhören. Ich habe es dabei, so sieht es aus. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen, heißt es. Bernhard Pörksen hat als, glaube ich, Student oder Doktorand in den USA beobachtet, wie sich diese Szene der neuen Medien entwickelte. Also da gehört er zu denen, die richtig dabei waren auf den Hausbooten, als man da irgendwie philosophierte, wie wohl so eine neue Welt der Medien aussehen könnte. Er hat auch als Journalist gearbeitet, also ist quasi auch Kollege von mir, von uns Journalisten gewesen, aber vor allem ist er seit 2008 Professor für Medienwissenschaft in Tübingen und da ist er, glaube ich, auch wirklich am bekanntesten geworden. Ja, wir reden jetzt eine Stunde miteinander. Stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat, dann nehmen wir uns auch dazu noch ein bisschen Zeit und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bernhard Pörksen, wenn er sich jetzt zuschaltet.
Müsste zugeschaltet
Ja, da
sein.
ist er zu sehen, genau. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Meine Frage ist, wieso ist das eigentlich eine Kunst, das Zuhören? Also wenn ich so Leute frage, da sagen ja alle, ich kann doch eigentlich ganz wunderbar zuhören, nur die anderen haben damit ein Problem.
Also für mich ist es eine Kunst im Sinne einer Kunst des Herausfindens. Sehen Sie, man ist ja, wenn man ein solches Buch schreibt über das Zuhören, immer in der Versuchung, in so einen Ratgeberton oder in die sieben Rezepte Ton zu verfallen. Und mir geht es eigentlich im Sinne einer Heuristik, einer Kunst des Herausfindens darum, mir so ein aus meiner Sicht weitgehend unbekanntes Terrain zu beschreiben, es mit einem neuen Vokabular zu versorgen. Also ich will dem Thema Zuhören eine andere, eine neue Ernsthaftigkeit geben. Das ist ein Thema, das viel zu sehr sozusagen alarmistisch betrachtet wird. Es gibt kein wirkliches Zuhören mehr. Niemand hört mehr zu. Ein Thema, das viel zu idealistisch betrachtet wird. Nach dem Motto, die sieben Prinzipien auf dem Weg zum perfekten Zuhören.
Zuhören rettet die Welt so ein bisschen, ne?
Ja, ganz genau. Auch in der Politik,
Ja,
auf die wir sicher noch zu sprechen
da
kommen
kommen wir.
werden, beobachtet man dergleichen. Und ich sehe Zuhören oder betrachte Zuhören als eine Metapher für Offenheit, als ein Bild für Offenheit. Die Musikerin Christine Thümerow hat einmal gesagt, es ginge beim Zuhören um so etwas wie innere Gastfreundschaft. Das ist ein Bild,
Hm.
das mich sehr beeinflusst, sehr geprägt hat, also das andere als anderes an sich heranzulassen. Und in diesem Sinne ist es eine Kunst, eine Wahrnehmungsschule, ein Herausfinden für sich selbst.
Aber zuhören, also das ist ja jetzt sehr freundlich beschrieben, wenn man sagt, innere Gastfreundschaft ist ein sehr schönes Bild, kann aber auch durchaus schmerzhaft sein. Also wirklich sich mit seinen Bildern in Frage stellen zu lassen, auch durchaus Sicherheiten zerstören zu lassen. Sie haben das ja beschrieben im Buch, in dem Beispiel der Odenwaldschule. Also wir haben uns mal besucht, da haben wir drüber gesprochen, also wie, dass sie darüber gerade nachdenken, dass sie in diesem Buch arbeiten, dass dieses Thema der Odenwaldschule sie umtreibt. Das ist ja eben nicht einfach die Gastfreundschaft, sondern das ist ja tatsächlich ein Zuhören oder ein erstmal nicht zuhören, das sie selber auch als schmerzhaft erfahren haben.
Ja, unbedingt. Also vielleicht ist an dieser Stelle das Bild der inneren Gastfreundschaft zwar richtig, aber wirkt ein wenig romantisch, denn es geht um die Auseinandersetzung mit dem anderen in seiner Andersartigkeit, auch seiner Fremdheit, seiner Schönheit oder auch seinem Schrecken. Wenn wir an den Fall der Odenwaldschule denken, dann ist das sicher einer der merkwürdigsten Skandale oder das Mysterium der Skandalgeschichte der Bundesrepublik, so könnte man sagen. Also was ist hier passiert? Das ist eine UNESCO-Modellschule in der Nähe von Frankfurt gelegen, Oberhambach, in einem weitgehend abgeschlossenen Tal. Und hier hat sich, viele der Zuhörenden wissen dies gewiss, furchtbarer Missbrauch ereignet über Jahrzehnte hinweg. Einer der Haupttäter, Gerold Becker, Lebensgefährte des berühmten Reformpädagogik-Papstes, so kann man sagen, Hartmut von Hentig. Und das Dramatische und auch Brisante, auch was das Zuhörthema betrifft, Aufschlussreiche dieses Falles besteht darin, dass man eigentlich sagen muss, man hätte alles wissen können. Man hätte gar nicht besonders hinhören müssen. Die Jugendlichen oder Jungen, es waren vor allem Jungen, die missbraucht wurden, aber gab auch einzelne Mädchen, haben Spottgesänge formuliert. Bäcker, Bäcker, der findet kleine Jungs lecker. Eine Putzfrau fand Kinderpornografie in seinem Schrank, erwischte den Schulleiter Gerold Bäcker im Bett mit einem Jungen, beschwerte sich. Jugendliche errichteten zum Geburtstag des Schulleiters einen riesenhaften Holzphallus, der sich kaum beseitigen und dann nur mühsam zersägen ließ vor diesem schrecklichen. Also, es gibt so ein, und das hat mich sehr beschäftigt, merkwürdiges Rätsel, Wissen der Ignoranz. Das schärft sich noch zu, nämlich im Jahre 1999 treten mutige Betroffene, Andreas Huckele und andere, an einen jungen Reporter heran, der Frankfurter Rundschau, damals noch eine sehr einflussreiche Zeitung, und sagen ihm, was da geschieht. Und er schreibt tatsächlich einen Artikel im Jahre 1999, der wird auch über dpa verbreitet. Und was geschieht? Die Antwort ist so gut wie nichts. 20 Lokalblätter melden irgendwas. Kein einziges Leitmedium greift die Geschichte auf. 2010 veröffentlicht derselbe Reporter, Jörg Schindler, in derselben Zeitung der Frankfurter Rundschau, mit mehr oder minder denselben Informationen und Informanten, Andreas Huckele und anderen, mehr oder minder denselben Artikel nochmal. Und innerhalb kürzester Zeit sämtliche Leitmedien reagieren, steigen auf die Geschichte ein, Pressekonferenz der Odenwaldschule, die Schulleiterin entschuldigt sich unter Tränen. Es ist der Anfang vom Ende der Schule, die heute nicht mehr existiert. Und meine Frage ist, wie entsteht diese ungeheure kollektive Zuhörbereitschaft in der Breite der Gesellschaft? Wie passiert das eigentlich? Wie kommen solche Kipppunkte der Wahrnehmung zustande und wie bildet sich das heraus, was man geistige Offenheit nennen könnte?
Dazwischen war ja eben der Skandal des Canisius-Kollegs in Berlin, also im Januar 2010. Ich habe das ja selber als Journalist auch erlebt. Ich habe vorher auch viel über sexualisierte Gewalt geschrieben, auch im kirchlichen Raum. Da war es so ähnlich. Ja, das wurde mal eine größere, mal eine kleinere Geschichte, aber so richtig der mächtige Skandal wurde es erst 2010. Ich habe mal mit Klaus Mertes, der das damals ja auch offen gelegt hat, geredet. Er hat gesagt, er hat keine richtige Erklärung. Es gibt natürlich immer Teilerklärungen. Man kann sagen, ja, das Sakrosankte der katholischen Kirche, vielleicht auch der Reformpädagogik, ist ähnlich, das ist vorbei. Man sah natürlich, es war eine Elite, die an die Öffentlichkeit ging, in beiden Fällen sprachfähige Menschen, also die auch sehr mutig waren. Es waren Männer, nicht Frauen, wie oft in anderen Gelegenheiten. Also das heißt, man konnte so Sachen finden, aber keine richtige Erklärung. Also offenbar braucht es doch so einen Punkt von diesem, du sollst nicht zuhören, denn tatsächlich ist es so, man hat ja ganz viel geahnt zu irgendwie, ich glaube dir und ich höre jetzt richtig zu.
Ja. Und dieser Punkt des Umschlagens ist interessant. Und aus meiner Sicht kann es doch gelingen, dieses Rätsel, ich habe mich rund 10 Jahre mit diesem Fall beschäftigt, aufzuhellen. Also was ist nötig? Der Langstreckenlauf, der Marathonlauf mutiger Betroffener, die bereit sind, ihr Gesicht zu zeigen, entscheidend. Dann von 1999 bis 2010 verändert sich die Medienwelt radikal. Es ist das Zeitalter von Blogs, die ersten sozialen Netzwerke nehmen sozusagen Fahrt auf. Das Interessante ist für mich, die sozusagen Verbindungen entstehen auch unter den Verwundeten. Das ist eine der ganz positiven Seiten der Vernetzung. Also es bildet sich ein Block der ehemaligen Odenwaldschüler heraus, der muss eine Woche danach schon wegen Überlastung geschlossen werden, 20.000 Beiträge innerhalb kürzester Zeit. Also Vernetzungsmöglichkeiten. Aus meiner Sicht entsteht auch in diesen Jahren, das können Sie sehr viel besser beurteilen, weil Sie die Berichterstattung aus nächster Nähe verfolgt oder wenn nicht sogar initiiert haben, ein anderes Wahrnehmungsschema. Also der Priester ist nicht mehr die unumstrittene Figur, sondern wir haben förmlich Tausende von und Abertausende von Berichten über Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, in Irland, in Australien, in den USA, just in dieser Zeit. Und ich würde behaupten, damit entsteht ein anderes Wahrnehmungsschema, was vorher denkunmöglich schien. Ein Priester geht furchtbaren Verbrechen, ein Priester der katholischen Kirche, der Reformpädagogik, wer auch immer, wird auf einmal denkmöglich. Und dann ist es so, und das ist eine Konstellation oder auch eine Figur, auf die ich immer wieder gestoßen bin, es gibt so Inside-Outsider, Menschen, die innerhalb der Institution Einfluss haben, aber die merkwürdig genug nicht wirklich dazugehören. Und Pater Mertes, bei allem, oder bei, sage ich mit großem Respekt, Inside-Outsider sind tolle Figuren. Pater Mertes ist sicher so jemand, der durch seine Straßenexerzitien eine andere Form der, sag ich mal, der Auseinandersetzung mit Menschen, die man vorschnell marginalisiert, seien sie obdachlos, seien sie in Gefängnissen, kennengelernt hat. Und er hat dann alles riskiert. Er hat ja nebenbei bemerkt, auch ziemlich bezahlt. Also seine Karriere endete nicht im Zentrum in Berlin, sondern sie endete irgendwo in St. Blasien im Schwarzwald. Und an der Odenwaldschule gibt es auch so jemanden. Da gibt es eine Frau, Margareta Kaufmann, öffnet 2007 die Tür und hört zu. Und es gibt dann Zuhörtreffen, die in Frankfurt stattfinden. Und sie tauscht sich nebenbei bemerkt auch mit Pater Mertes aus. Riskiert dann alles. Also als Schulleiterin verlässt sie diesen Pfad des institutionellen Narzissmus und wendet sich den Betroffenen zu.
Ja, das heißt, sie gibt ja, also jetzt, wenn wir beim Thema Zuhören bleiben, sie gibt ja dem anderen sozusagen auch so eine Wahrheitsannahme. Also vorher war es ja so, dass man sich gedacht, ja, ist vielleicht doch ein bisschen übertrieben oder kann man das nicht so und so sehen? Also da gab es ja so Relativierungsmechanismen. Aber auf einmal, ich glaube, das haben beide gemacht, Frau Kaufmann und auch der Pater Mertes, haben dem anderen, das ist vielleicht auch was für das Thema Zuhören, sag mal, eine Wahrheitsdimension zuerkannt, nämlich gesagt, ich glaube Ihnen. Und ich weiß, da passiert etwas Schreckliches. Also das heißt, für beide brach ja auch eine Welt durchaus ein. Also die Erschütterung, glaube ich, hatten auch beide. Aber ich lasse das zu. Also in diesem Sinne, das meine ich mit dem schmerzhaften Zuhören, dass auf einmal da Wahrheiten über den Jordan gehen, die man bisher hatte und neue kommen.
Unbedingt. Und Sie sehen etwas, ich nenne das in diesem Buch Zuhören, den Dominoeffekt des Zuhörens. Das Zuhören ist eine ungeheuer mächtige systemische Intervention. Wie macht es Pater Mertes? Ich habe ja auch mit ihm lange gesprochen, über Jahre hinweg, immer wieder. Er setzt sich am Abend, nachdem ihn diese drei Männer in seinem Büro aufgesucht haben und er ihnen glaubt, setzt er sich hin und schreibt einen Brief an 600 Altschüler und sagt, es hat einen, letztlich sagt er es, es hat kommunikativ eine neue Zeit begonnen. Wir sind bereit zu hören und ihr bedroht uns nicht, indem ihr sprecht, sondern ihr helft uns. Hat eine ungeheure Wucht. An der Odenwaldschule ist Margareta Kaufmann aus meiner Sicht auch so eine Heldin des Zuhörens. Man soll mit solchen Ausdrücken und Pathosformeln vorsichtig sein, aber trotzdem, Sie öffnet die Tür und sie ist resonanzfähig, weil sie selbst, sie hat mir erlaubt, diese aufzuschreiben, eine eigene Missbrauchsgeschichte hat. In gewissem Sinne sind Verwundungen, Narben, das ist etwas, was ich da an ihrem Beispiel überhaupt erst wirklich verstanden habe, sind Verwundungen und Narben durchaus so etwas wie Wahrnehmungsorgane, fast Ohren, wenn man so will. Also sie hat ihre eigene Geschichte und zunächst wundern sich die Betroffenen, die sind da bei diesen Zuhör- und Austauschtreffen in Frankfurt und da sitzt eine Schulleiterin in einer Weise da, das haben sie noch nie erlebt. Die haben erlebt, wir glauben euch nicht, es ist unwichtig, ihr bildet euch was ein, ihr wollt euch rächen, unglückliche Liebesgeschichte. Diesen ganzen Quatsch, den die Priester der Reformpädagogik da über Jahre und Jahrzehnte verbreitet haben. Und da sitzt eine Frau, die manchmal schwer atmet, die keine Luft kriegt, die oft weint und die sich den anderen zuwendet und öffnet. Und sie tut, als diese zweite Veröffentlichung 2010 explodiert, etwas sehr Entscheidendes. Da gibt es diese Pressekonferenz, das Fernsehen überträgt live. Und dann geht sie nach vorne und entschuldigt sich und spricht von dem unendlichen Leid, das an der Odenwaldschule geschehen ist und dass dieses Leid nicht wieder gut zu machen ist. Und sie weint eigentlich die ganze Zeit. Und wenn ich das als Profi der Krisenkommunikation versuche zu analysieren, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, etwas läuft furchtbar aus dem Ruder. Wenn ich es existenziell betrachte, kann ich nur sagen, Gott sei Dank. Sie öffnet. Mit maximaler Resonanz einen Raum und auf einmal realisieren Menschen vor dem Bildschirm, und genau das geschieht, kommt ganz viel Post auch von Menschen aus anderen Einrichtungen, realisieren Menschen, es beginnt gerade etwas Neues. Da sind andere, die bereit sind, sich mit allen Risiken, für sie beginnen danach eigentlich Schwierigkeiten, unendliche Schwierigkeiten. Da sind Menschen, die bereit sind zuzuhören. Also insofern, Sie haben aus meiner Sicht völlig recht. Das Zuhören kann einen existenziell umwerfen. Dass die Auseinandersetzung mit dem anderen, die innere Gastfreundschaft, die Beheimatung des anderen in der eigenen Lebenswelt, das kann mitunter dramatische Folgen haben.
Warum hat das da funktioniert, aber zum Beispiel bei der Corona-Pandemie nicht?
Nun, also die Corona-Pandemie war ja tatsächlich neu. Niemand hatte ein Wahrnehmungsschema, um einzuordnen, was da geschieht. Es war zwischen, es existiert gar nicht, das Virus, und es ist alles Einbildung, bis hin zu, das ist sozusagen die Apokalypse, die da über uns kommt. Alles möglich. Es gab eigentlich keine etablierten Routinen. Und in einer solchen Situation greifen alle sehr schnell auf das zurück, was sie ohnehin mit guten oder schlechten Gründen glauben oder zu sagen haben. Das wäre meine Hypothese mit Blick auf die Corona-Pandemie. Und wir haben natürlich eine Sofortradikalisierung einzelner Gruppen in sozialen Netzwerken erlebt. Wir haben auch erlebt, dass manche Attacken mit großer Härte ausgeführt wurden in der Impfdebatte und in anderen Themenbereichen. Und wir hatten alle Angst. Und das war in dieser Dimension, also auch Journalistinnen und Journalisten. Normalerweise, ich will Sie jetzt nicht ärgern, Herr Drobinski, aber Sie dürfen ja normalerweise vom Spielfeldrand gewissermaßen
Locker.
Schiedsrichter sein und den Daumen emporheben oder senken oder so. Und diese Situation war für alle tief störend und neu. Und wir hatten, letzter Satz, letzte Bemerkung, auch eine Krisenkommunikation. Ich habe damals die etwas untersucht und mit den Krisenkommunikatoren von Jens Spahn und anderen gesprochen. Eine Krisenkommunikation, die aus meiner Sicht sehr ergänzungsbedürftig war. Also nicht, ganz simpel gesagt, nicht adressatenspezifisch. Wir hatten keine spezielle Kommunikation für die Anthroposophen auf dem Stuttgarter Hügel, für die Menschen, die gar nicht so gut Deutsch sprechen, für die muslimischen Gruppen, die gesagt haben, dahinter steckt aber dieses oder jenes. Also das war sehr, sehr sozusagen mit der Schrotflinte gesendet.
Also die Erkenntnis, wir müssen auch was tun, dass die Menschen uns richtig zuhören, die war nicht so verbreitet, ne?
Nee, nein, eigentlich hat man gesendet. Also ich erinnere mich, ich
Ja,
habe
gesendet,
damals mit
genau.
dem Berater von Jens Spahn nachts durch das Regierungsviertel gelaufen und wir sprachen über die Impfkampagne und dann hat er mir sozusagen ganz groß geheimnisvoll verraten vorab, wie das Motto der Impfkampagne lauten sollte: Ärmel hoch. Und er erwartete in der Dunkelheit von Berlin, die Straßen waren leer, es gab diese Ausgehverbote, erwartete er also sozusagen Applaus, Applaus. Und es war klar, Ärmel hoch, ja, was soll das und wo ist die spezifische Kommunikation, wo das, ist das Ringen, ich nenne es in dem Buch das Prinzip des vertrauenswürdigen Botschafters. Also es ist oft gar nicht so entscheidend, was jemand sagt, sondern zunächst, wer es sagt. Und sie müssen dann die Gruppen für sich gewinnen, die Influencer für sich gewinnen, die in der jeweiligen Szene, in dem jeweiligen Milieu, um das es geht, Autorität besitzen. Also da ist ganz viel unspezifisch gemacht worden und einfach wild gesendet worden, nach meinem Eindruck.
Ja, und auch, also mein, Sie haben ja bei der Odenwaldschule sozusagen das Positive sozialer Medien beschrieben. Also da war es ja ein Mittel des Empowerments. Menschen konnten da auch aufschreiben, muss man jetzt auch selbstkritisch sagen, wo wir Medien lange gesagt haben, naja, veröffentlichen wir vielleicht lieber nicht. Auf einmal stand es im Netz. Wir haben sich vernetzt. Also das war das Positive der sozialen Medien. Bei Corona hat man natürlich auch die andere Seite gesehen. Ist diese andere Seite sozusagen über uns hinweggeschwappt? Also sind wir Opfer dieser neuen Medien geworden?
Ich würde sagen, in Teilen während der Pandemie schon. Sehen Sie, lange war ein gewisser Wolfgang Wodak aus Flensburg, jemand, der Verschwörungstheorien formuliert hat und nach wie vor formuliert mit Blick auf die Pandemie, auf YouTube die zentrale Autorität hinter Christian Drosten. Und da entsteht dann sozusagen in einer solchen Gefahrensituation blitzschnell ein Informations- und Deutungsvakuum und es dringen eben Umständen auch diejenigen dort hinein, die keine Ahnung haben, merkwürdige Thesen, eine eigene Agenda, nicht wissenschaftlich auf der Höhe der Zeit sind. Und wir haben das erlebt. Ich war damals auf dem Weg in die USA und konnte nicht in die USA gehen, weil die Pandemie über alle hereinbrach. Ich habe das dann verfolgt. Ich wollte in das Thomas-Mann-Haus und hatte da ein wunderbares Fellowship und scrollte also gekränkt durch die Timeline von Twitter. Twitter hieß damals noch Twitter. Und dann sah man vor den Waffengeschäften in Santa Monica so riesenhafte Schlangen. Also selbst sozusagen in diesem urdemokratischen Kalifornien, in Santa Monica, der Welt der Bohème, nicht weit vom Strand entfernt. Schlangen vor Waffengeschäften. Was wollten die Leute machen? Wollten die das Virus totschießen? Nein. Die wollten sich vorbereiten auf den
Plünderung.
Ausbruch der Barbarei.
Ja.
Also wir haben danach, ich habe dann mir ja auch die Studien entsprechend angeguckt. Es gab sozusagen ein sofort aktualisiertes, ausgesprochen tief dystopisches Menschenbild. In dem Moment, in dem diese Krise hereinbricht, wird es Kampf geben um Ressourcen und um Wasser und um Essen. Deutschland vielleicht um Klopapier, wenn wir uns erinnern. Und wir müssen uns bewaffnen. Und die Waffenverkäufe stiegen gewaltig an. Und letzter Satz, letzte Bemerkung. Es gab dann aber auch sehr bald auf Facebook und in den anderen sozialen Netzwerken eine bestimmte Form von Bekenntnisvideo, nämlich Menschen, die in der Notaufnahme gelandet waren, die schwer atmeten und die sagten, dass sie jetzt sterben würden und dass sie das Virus nicht ernst genommen haben. Also wir haben eigentlich sozusagen Panik gesehen und wir haben totale Leugnung gesehen und wir haben aber auch gesehen, wie das Desinformation im Zweifel tödlich war. Diese Videos, die haben mich besonders umgetrieben und berührt, weil man ja normalerweise unter Normalbedingungen, wenn keine Pandemie herrscht oder eine Katastrophe dieser Art über uns hereinbricht, kann man sagen, was man will, irgendwelche Meinungen äußern. Und hier war das reine Meinen unter Umständen und im Extremfall tödlich. Also Menschen, die aus der Notaufnahme heraus auf dem Weg zu den Atemgeräten, auf dem Weg in den Tod, andere versucht haben, verzweifelt zu warnen und zu sagen, ich habe es nicht ernst genommen, nehmt es auch, nehmt es aber ernst.
Das, was mir auch auffällt, also Sie haben im Buch ja beschrieben, wie Sie in den USA waren, auch die Anfänge von Social Media erlebt haben, eben diese Vision, das ist eigentlich eine gleichberechtigte Kommunikation eben, also wo Information, wo ernsthafte Information geteilt wird, wo eben das Meinungsmonopol, das Informationsmonopol, das wir Journalisten haben, auch durchbrochen wird, also auch im Sinne einer Demokratisierung. Und letztlich das Medium auch des gegenseitigen Zuhörens. Also ich sage dir was, du hörst mir zu über alle Ozeane hinweg, über alle sozialen Grenzen hinweg, über Rassengrenzen, alles Mögliche. Also hinweg entsteht hier eine neue Form auch von Gemeinschaft und Gesellschaft, eben in der Reden und Zuhören absolut herrschaftsfrei, herrschaftsarm ist. Das ist ja leider nicht eingetreten. Warum?
Ja, aus meiner Sicht gibt es dafür tatsächlich eine ganze Reihe von
Ja.
Ursachen. Wenn ich noch mal etwas erzählender ansetzen darf, also ich war lange im Silicon Valley und habe die ersten Online-Gemeinschaften der Welt hier erforscht, weil ich mir die Frage gestellt habe, als jemand, der das pessimistische Denken im Kern für Zeitverschwendung hält. Also ich glaube sozusagen, die Bilder der Apokalypse, ja, die können uns entmutigen und vielleicht auch entlasten, wir können eh nichts mehr tun. Aber im Grunde genommen ist es Zeitvergeudung, sich dem dystopischen Denken hinzugeben. Das ist meine tiefe Überzeugung. Insofern habe ich gefragt, ja, an welchem Moment ist man eigentlich falsch abgebogen? Wann hat sich das Kommunikationsklima so verändert, dass das Zuhören, das Miteinanderreden so viel schwerer geworden ist? Und ich habe diese ersten Online-Gemeinschaften der Welt studiert, unter anderem eine Gemeinschaft in Sausalito, im Hafen von Sausalito, schwimmende Hausboote, eine Ur-Hippie-Gemeinschaft, die frühen Computer-Hippies waren gescheitert in den Landkommunen, hatten zerbrochene Ehen, hatten viele Kinder und kein Geld
Wenig
und
Geld.
wollten die Idee, auch die sie unter LSD und beim Einnahme von Pilzen erlebt hatten, der Verbindung mit allem und dem Kosmos und dem All, die wollten sie in die neue digitale Zeit bringen. Und es waren zum Teil Träumer, zum Teil Technikfreaks, genialische Erfinder, Unternehmer, manche von ihnen sind später schwer reich geworden. Aber die haben ihre Gemeinschaft, diese ersten Online-Gemeinschaften, anders aufgebaut. Nämlich wie? Es gab erstens keine Anonymität. Ein wichtiger Gesichtspunkt. Man konnte nicht im Dunkel der Anonymität sich befinden und dann sozusagen zuschlagen. Zweiter Punkt: Es gab keine Werbung und kein Data Mining. Alles wurde über kleine Abogebühren finanziert. Auch das eine ganz andere Ökonomie der Information. Dritter Gesichtspunkt: Es gab im Gegensatz zu Facebook, Twitter, X und allen anderen massive Moderation. Man durfte ganz viel sagen, aber Einzelne, die so aus dem Ruder liefen, wurden unter Umständen über Stunden hinweg am Telefon zur Rede gestellt, warum sie sich in dieser Weise falsch verhalten. Es gab auch damals schon sogenannte Flame Wars, also Shitstorms, also das ist der erste Name, den man findet, der sozusagen in Richtung Shitstorm geht. Es ging auch manchmal nicht zivil zu, man hat sich ganz schön gekabbelt und so weiter und so fort. Und auch das ist ja wichtig. Aber diejenigen, die so voll aus dem Ruder liefen, die wurden dann eben kontaktiert und es gab diese Moderatoren, die sich auch aus den Kommunen kommen, zuständig fühlten. Jeder darf reden, es gibt keine feste Autorität. Es ist wichtig, dass wir ein paar Grundregeln einhalten. Und schließlich und endlich waren diese Gemeinschaften kulturell vergleichsweise homogen und relativ klein. Also diese erste Online-Gemeinschaft, The Well, die ich da in Sausalito untersucht hatte, hatte nie mehr als 15.000 Mitglieder. Viele von denen kannten sich von den Konzerten der Grateful Dead. Viele von denen haben sich auch zu Partys in der Bay Area getroffen. Und man sieht daran, also sozusagen, wenn man diese Kommunikation so skalieren will und in die endlos großen globalen Räume, Millionen von Menschen in einem einzigen sozialen Netzwerk hineintransportiert, dann ruiniert man auch Kommunikation. Sie ist eben doch gebunden an einen Ort, an Überschaubarkeit, an Nahbarkeit, an auch
Hat es
manchmal.
der Kapitalismus kaputt gemacht?
Ich
Mal
würde
so
sagen,
platt zu
ja.
fragen. Ja.
Ja, ich würde sagen, ja. Also diese sozusagen, dass da ist ja etwas, also die Utopie der Vernetzung ist aus meiner Sicht nicht tot, aber die sozialen Netzwerke haben einen ungeheuren, letztlich kapitalistischen Defekt. Es geht darum, ganz wenige Player ganz reich zu machen und mit ungeheurer Macht auszustatten. Eine einzige Zahl: Im letzten Jahr haben drei Unternehmen, Google, Meta, beziehungsweise Facebook und Amazon, mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich vereinnahmen können. Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie wissen, wie es den Lokalzeitungen geht, nämlich schlecht. Ein Magazin wie der Spiegel, vielleicht das wichtigste Nachrichtenmagazin oder Investigativmagazin Europas, hatte vor 20 Jahren noch 70 Anzeigen, die bezahlt waren. Heute sind es noch zwei. Das sind die Verhältnisse der Umschichtung ganzer Märkte in Richtung ganz weniger Digitalgiganten, die ganz wenig, vergleichsweise wenig angestellte Personalkosten haben, aber unendlich reich werden. Und insofern, ja, das ist sozusagen, wenn Sie mit Kommunikation unendlich viel Geld verdienen wollen, ruinieren Sie Kommunikation.
Das Ergebnis ist ja letztlich ein Raum, in dem ganz viel gesendet wird. Das kann ja jeder noch machen, aber halt sich niemand mehr zuhört. Weil sozusagen, das kann man ja gar nicht mehr. Also man ist ja überfordert, sozusagen allen Zuhörenswünschen entsprechen zu wollen.
Das würde ich auch so sagen, ja. Also früher war Information knapp, heute ist Aufmerksamkeit knapp. Und einst war es schwer, Sender zu sein, heute ist es schwer, Gehör zu finden. Und wir haben noch eine dritte Dimension, die ich versuche in meinem Kapitel über das Silicon Valley und meinen Recherchen über das Silicon Valley deutlich zu machen. Ich nenne es die Programmierung der Ungeduld. Also mit welchen Techniken, und das sind ja Techniken, die aus dem Behaviorismus kommen, aus der Verhaltens- und Aufmerksamkeitssteuerung kommen, mit welchen Techniken gelingt es, diese Ungeduld, das Überhitzte zu programmieren. Und Fakt ist, auf der anderen Seite des Bildschirms sitzen einige der intelligentesten Menschen im Silicon Valley, in der Regel nicht älter als 35, in der Regel weiß, in der Regel männlich, in der Regel wohlhabend, die ihren Tag damit verbringen, sich zu überlegen, wie kann man Aufmerksamkeit binden und wie kann man dann die entstehenden Datenströme auswerten und wie kann man dann die so gebildeten Datenprofile meistbietend an die Werbeindustrie verkaufen. Also der Kapitalismus ist schuld, ich wäre bereit, mich darauf zu einigen. Allerdings ist die Formel so groß, dass man nicht so richtig weiß, was dann tun.
Ja. Aber was passiert denn da gerade in den USA jetzt unter Trump und Musk? Also das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist ja sozusagen ein System, das vorher da war, wo man jetzt ökonomisch sagte, ja, es gibt eine Aufmerksamkeitsökonomie, man will damit Geld verdienen. Jetzt ist es ja tatsächlich so, hier wird offen manipuliert.
Ja, also das ist im Grunde genommen der Ernstfall, der jetzt eingetreten ist. Wir haben den sozialen Medien eine Medieninfrastruktur, kann man ganz allgemein sagen. Wir haben damit ein Tool, ein Instrument, ein Werkzeug. Und jetzt ist dieses sehr mächtige Werkzeug in die Hand von Menschen gefallen oder die sich einem Autoritarismus verschrieben haben. Und man kann das sehr deutlich machen an einer Figur wie Elon Musk in nie gekannter Schamlosigkeit. In nie gekannter Schamlosigkeit vereinigt er politische Macht, mediale Macht, ökonomische Macht. Er hat Twitter X für 44 Milliarden gekauft, heute ist es noch 9 Milliarden wert. Er hat in den ersten Tagen, er hat zu Beginn 3 Millionen Dollar pro Tag Verlust gemacht. Er kann sich dies leisten. Und das ist ein Kulturkampf, der hier initiiert wird. Er hat 200 Millionen Follower, er setzt bis zu 100 Desinformationspostings pro Tag ab. Und er zwingt seine Ingenieure, seine Desinformationspostings bevorzugt in die Plattform, in die Timeline der Plattformgemeinschaft hineinzurücken. Also, das ist eine nie gekannte, mediengeschichtlich noch nie dagewesene Machtasymmetrie, die wir hier erleben.
Es ist erfolgreich, man kann ja sagen, ein bisschen persönliche Beziehungen rein.
Ja, das ist absolut. Das verändert das Kommunikationsklima total und ist eine der Ursachen für diese große Gereiztheit, ja.
Ich habe Ihr Buch mit Spannung und Interesse gelesen, bis auf die Geschichte der Odenwaldschule sind ja die anderen Geschichten oft auch Erzählungen des gescheiterten Zuhörens. Also Sie schreiben über den ukrainischen Influencer Mischa Kazurin, der seinen in Russland lebenden Vater überzeugen will. Kiew wird bombardiert, hier passiert ein schlimmer Überfall. Der Vater glaubt das nicht. Es gibt eine Seite Papa Believe, die sehr erfolgreich ist, also wo Menschen auch persönlich sagen, ich erzähle euch doch, wie es mir geht. Aber am Ende gewinnt doch die Propagandamaschine. Oder die Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist ein anderes Beispiel, das sie bringen, die auch erstmal eine große Bewegung in Gang setzt und wo man ja wirklich sagt, da passiert was politisch. Wenn wir jetzt beim politischen Zuhören sind, aufs Persönliche, glaube ich, kommen wir auch nochmal. Sie scheitert aber an den Menschen, die eben nicht zuhören wollen, die sie dann mit Häme und Hass überziehen. Hat dieses politische Zuhören überhaupt noch eine Chance, nach dem, was wir gerade so beschrieben haben?
Also, ich bin ja auch insbesondere seit diesem Buch, an dem ich so wahnsinnig lange
Ja.
herumgearbeitet habe. Also manchen Menschen habe ich über 10 Jahre hinweg zugehört, immer wieder zugehört. Bin ich eigentlich ein Liebhaber des Konkreten geworden. Also je konkreter man spricht, desto besser. Und kommunikative Wahrheit scheint mir immer konkret. Ja, Mischa Kazurin ist gescheitert. Er hat versucht, seinen Vater zu erreichen. Er hat versucht, eine Bewegung zu initiieren, die nun darauf hinausläuft, dass Menschen aus der Ukraine, 11 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte in Russland, diese Verwandten zum Kriegsbeginn wohlgemerkt kontaktieren und ihnen von der Wahrheit und von dem Schrecken des Krieges erzählen. Ja, das hat nicht funktioniert, aber es konnte auch nicht funktionieren. Sehen Sie, nach Butscha, nach der Bombardierung der Geburtsklinik in Mariupol, nach den bekannt gewordenen Massakern und Attacken auf die Zivilgesellschaft dringt Gewalt, und das ist vielleicht das Wesen des Krieges. Ich selbst habe das erst durch diese Begegnung mit Mischa Kazurin verstanden. Dringt Gewalt in jede Ritze der Existenz, in jede Pore der Existenz. Und dann gelingt es, miteinander reden nicht. Mischa Kazurin hat versucht, sozusagen im Krieg den Tanz des Dialogs zu versuchen. Und er ist damit gescheitert, ja. Ist sein Handeln deswegen sinnlos? Ich würde sagen, nicht. Er hat eine Geschichte gelebt, einen Versuch gelebt, der nicht funktioniert hat, aber der doch viele Menschen, ich kann das für mich auch ganz persönlich sagen, tief ermutigt haben. Ich, der blasse Professor aus Tübingen, habe von diesem Mischa Kazurin und seiner Weigerung einfach abzuhauen. Er hätte das Geld und die Möglichkeiten, sofort zu verschwinden. Von seinem Mut, seinem Wunsch, andere zu berühren und zum Zuhören zu bringen, wirklich unendlich viel gelernt. Das heißt, ich würde sagen, in der Wirklichkeit ist er gescheitert, aber die Möglichkeit des einander Zuhörens, des einander wirklich Berührens, die gibt es nach wie vor.
Das ist ja die Grundvoraussetzung auch fürs Zuhören, ne? Dass man sagt, man lässt sich berühren, man lässt sich auch vom anderen berühren. Sie sagen, so ähnlich wie bei Luisa Neubauer auch, letztlich hatten ja beide Kommunikationen eine Absicht. Also eben der eine wollte Verständnis für seine Lage in der Ukraine gewinnen. Luisa Neubauer möchte, dass die Menschen endlich merken, dass mit der Erderhitzung ist ernst. Andererseits sagen sie, Kommunikation oder Zuhören braucht immer eine gewisse Absichtslosigkeit. Das ist ja, beißt sich ja ein bisschen.
Das beißt sich total. Sie
Ja.
haben völlig recht, ja. Das Strategische, das Instrumentelle, das Gewollte, das Ziel, das man so klar vor Augen hat, das kann die Absicht sein. Und das kann natürlich das Zuhören, das wirkliche Zuhören, den echten Austausch ruinieren. Und trotzdem, man muss ja sagen, frei nach Kant, wir sind aus krummem Holz gemacht, wir Menschen. Gibt sozusagen nicht das rein absichtslose Zuhören. Die Ego-Perspektive ist unter Umständen immer mächtig.
Das ist ja schwierig, wollte ich gerade sagen. Also
Ja.
natürlich hört niemand absichtslos zu. Also auch in Beziehungen ist es ja so. Also
Genau.
klar, hat man schon mit dem Satz auch hör mir zu, hat man ja eine Absicht.
Ja.
Gefährlicher Satz, finde ich übrigens, weil natürlich der funktioniert am seltensten. Ne? Hör
Ja,
mir zu.
funktioniert absolut nicht. Also es ist so wie sei spontan. Also es ist eine merkwürdige Paradoxie. Also man möchte ja genau die absichtslose, aufmerksame, verständnissinnige, vielleicht auch liebende Zuwendung. Und das ist das, was man nicht erzwingen kann. Das ist für mich das Interessante beim Nachdenken über das Zuhören. Zuhören kann nur in Freiheit geschehen. Wir können andere zum Schweigen bringen. Aber wenn ich jetzt hier die wunderbaren Menschen, die hier zuhören, anschnauze, hört mir doch zu und
Gefällig zu, ja.
Ich kann niemanden zum Zuhören zwingen. Also vielleicht verschwinden einige gelangweilt und unsere Einschaltquote, lieber Trubinski, stürzt in den Keller. Und vielleicht sagen andere, na gut, da kann ich auch nebenher noch eine Sendung gucken oder herumscrollen oder den Abwasch machen. Das ist so unanspruchsvoll. Also was immer Sie aus dem machen, was ich versuche zu sagen, liegt in Ihrem Verantwortungsbereich und auf den habe ich, und das ist eine gute Nachricht, keinen Zugriff, keinen Durchgriff. Wir können hören, ist in diesem Sinne ein Geschenk.
Das ist richtig. Ja. Was mir auch auffällt, natürlich ist es die Gefahr, auch wenn man, sagen wir mal, sehr moralisch auftritt, auch wenn man gute Absichten hat, das passiert, was ich so als Kind bei meiner Mutter erlebt habe, also die auch gerne moralisch grundierte Ansprachen an ihre Kinder hielt. Wir hatten uns irgendwann mal daran gewöhnt und stellten die Ohren auf Durchzug. Also wir warteten halt ab, bis vorbei war und dann ging der alte Stiefel weiter. Ist das nicht auch eine Gefahr, auch von diesem Senden? Also hört mir bitte zu mit dem, ich habe was ganz Wichtiges zu sagen irgendwie, aber es kommt nicht mehr an, weil dann die Leute, die zuhören sollen, das Gefühl haben, irgendwie mir wird da übergeholfen, das ist mir zu viel. Ist das ein Problem gerade so einer Kommunikation, die auch etwas verändern möchte?
Ja, in der Tat. Also, das zeigt nochmal, es ist oft gar nicht so wichtig, was gesagt wird, sondern auch wer es sagt. Also, es macht nochmal sehr deutlich, vielleicht ist die Mutter dann die Erziehungsfigur, von der man sich in dem Fall latent unterdrückt oder unter Druck gesetzt fühlt. Und Druck erzeugt Ressentiment, erzeugt Abwehr, unter Umständen Reaktanz, Widerstand. Also, wir nennen das in der Kommunikationspsychologie Funktionalitätsvergiftung, wenn wir das Reden oder auch das Zuhören, die Kommunikation unter das Diktat einer bestimmten Absicht stellen, dann erzeugt das eine eigentümliche Verspanntheit der Kommunikation, die gefährlich ist, fatal ist, weil man, um wirklich durchzudringen, offen sein muss. Sehen Sie, blödes Beispiel, wenn ich jetzt. Ich habe nicht mal mein Buch in der Nähe, aber angenommen, ich hätte jetzt mein Buch in der Nähe. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Verkäufer, sehen Sie daran. Aber angenommen, ich würde es jetzt alle 10 Minuten hochhalten. Aber Sie halten es so hoch, dass man es gar nicht erkennen kann, Herr Drobinski, mit dem Hintergrundschimmer Ihres.
Stimmt,
Nee, nee,
geht
das
nicht.
funktioniert nicht. Das ist
Man sieht
irgendwie
nur, es ist
eingebaut.
gelb.
Und es ist gut, dass es eingebaut ist. Es gibt sozusagen ein Marketing-Vernichtungsfilter in
Ja,
Ihrem System, Herr Drobinski, und das ist
das ist
gut.
gut.
Also ich könnte nichts Effektiveres tun, um diesen Abend zu einem doofen Abend für alle Beteiligten zu machen, wenn ich versuchen würde, das jetzt krampfhaft, um 3 Bücher mehr zu verkaufen, in eine Werbeveranstaltung zu machen. Also das wäre Funktionalitätsvergiftung par excellence. Sie möchten ein ernsthaftes Gespräch führen,
Genau, ja.
über das Zuhören nochmal in einer anderen Ernsthaftigkeit nachdenken, gerade vor dem Hintergrund der dramatischen Verwerfung, die wir erleben. Und dann kommt jemand und wie so ein schlechter Schuhcremeverkäufer hält die ganze Zeit irgendein Produkt hoch.
Das ist richtig.
Das ist
Ist denn Zuhören überhaupt noch möglich? Also, wenn ich jetzt so überlege, auch also im politischen wie im persönlichen Raum, ist, glaube ich, so eine Unversöhnlichkeit, das ist das, was Sie auch schon mit der großen Gereiztheit irgendwie auch angefangen haben, doch auch gewachsen. Also, das heißt, man fängt an, sich so gegenseitig zu delegitimieren. Also, da sind die Kriegstreiber, da sind die Putin-Versteher, da sind die Antisemiten, die die Palästinenser unterstützen, da sind die Unterstützer eines Genozids, die Israelis unterstützen, die Klimaleugner, die Technikfeinde. Braucht es da so eine gesellschaftliche Abrüstung?
ja, unbedingt, eine sprachliche Abrüstung und vermutlich in der Hinwendung zum Konkreten. Also weg mit den Fertigetiketten, weg mit den pauschalen Verdächtigungen. Das Entscheidende ist ja, wie kommt eigentlich ein Urteil zustande? Wie bildet sich ein Urteil heraus? Und für mich ist da die Betrachtung von Nuancen, die Betrachtung von Kontexten, Auseinandersetzung mit Vorgeschichten das Entscheidende. Also wenn ich meine eigene, klingt jetzt ein bisschen großsprecherisch, aber wenn ich meine eigene Kommunikations- und Medientheorie auf einen einzigen Satz bringen müsste, dann würde ich sagen, der Kontext ist die Botschaft. Darum geht es. Die Recherche der Zusammenhänge, die Betrachtung des Beziehungsfeldes, die Analyse der Vorgeschichte, all das ist nötig, um zu einem ausreichend nuancierten feingliedrigen Bild zu gelangen. All dies ist nötig, um wirklich zu verstehen. Ohne den Kontext gibt es kein wirkliches Verstehen.
Also auch eine Skepsis gegenüber der Abstraktion beschreiben Sie ja in Ihrem Buch,
Ja, nicht
sozusagen weg vom
Skepsis.
Allgemeinen hin zum
Ja,
Konkreten. Um
ja.
was geht es denn konkret?
Und in gewissem Sinne liegt in diesem Konkreten eine Kommunikationsbrücke. Sehen Sie, mir hat mal eine Geschichte so imponiert. Jemand, Sie sehen einen Menschen, der hält ein selbstgemaltes Bild in die Luft. Das wäre das erste Bild. Ein Kontext. Sie sehen ein junges Mädchen, das ein selbstgemaltes Bild in die Luft hält. Wissen Sie auch noch nicht. Und was ist, wenn ich Ihnen erzähle, dass es ein Mädchen ist, das seine Mutter verloren hat und das jetzt darüber nachdenkt, wie es ein besonders schönes Bild malen kann und dieses Bild dann in den Himmel hält, damit die Mutter es sieht? Das ist Kontext. Und auf einmal, zumindest ist es mir so gegangen, das ist eine reale Geschichte, nichts, was ich mir jetzt hier aus den Fingern sauge. Es ist ein Bild, das mich tief berührt, wenn ich an ein kleines Mädchen denke, das ein selbstgemaltes Bild erst falsch rum, dann richtig rum in den Himmel hält.
Also so eine Kontextsensibilität ist auch eine Form der Kunst des Zuhörens.
Ja.
Sie haben noch mal geschrieben, sozusagen ein Lob der Nuance, genau, das war das auch gerade, was Sie nochmal gesagt haben. Also tatsächlich dieses genaue Hinhören, andererseits allen Recht geben kann man ja auch nicht, ne?
Nee, das muss schon irgendwann enden. Also auch Hegel, auf den ich mich da beziehe, der so eine Kritik des abstrakten Denkens und meint damit das schlecht verallgemeinernde Denken geschrieben hat. Hegel, auf den ich mich da beziehe, sagt auch, wir können nicht im Nuancennebel stehen bleiben. Also nur die Vielfalt, die Perspektivenvielfalt zu feiern, reicht nicht. Die Frage, wie kommt man zu einem Urteil und wie genau hat man überlegt und nachgedacht und ja.
Robert Habeck hat im Wahlkampf eine Zuhöroffensive versucht. War die gelungen?
Nein.
Warum?
Aus meiner Sicht, naja, ich habe mir so ein paar der Videos angeguckt. Man sitzt einer älteren Dame, 95-jährig, am Küchentisch oder in einer WG von Studierenden irgendwo, glaube ich, bei Göttingen. Redet man so ein paar Minuten, die Kameras sind dabei, warten auf die Minute, die scheinbar alles zeigt. Ach ja, also das ist natürlich, ich meine, ich will jetzt nicht über Herrn Habeck lästern, das ist eigentlich ein großer politischer Verlust. Dieser Mensch mit einem so wunderbaren Fähigkeit zur Kommunikation nun die Politik erkennbar angeekelt verlässt. Aber das ist schon auch Fassaden zu hören, eben unter rein funktionalen Gesichtspunkten. Und ich muss Ihnen sagen, also jetzt, ich will gar nicht jetzt Herrn Habeck kritisieren, aber ich habe die Kampagne der Agentur nicht verstanden. Sie haben jemanden wie den Wirtschaftsminister der Bundesrepublik und alle wissen, der Mann ist vielleicht das politische Kommunikationstalent der Bundesrepublik. Niemand kann so reden wie er. Niemand kann so Dilemmata analysieren, Schmerzensarbeit vor Publikum betreiben, herausarbeiten, worum es eigentlich geht und wie schwer es war, nun Gas zu organisieren und diese Entscheidungen, die ihm eigentlich widerstreben, zu begründen. Und dann kommt eine Agentur und sagt, ja, wir verstärken diese Stärke, von der ohnehin jeder weiß, ins Unendliche und pushen sie gewissermaßen ins Kitschige hinein. Das ist doch grotesk. Also,
Das war das Problem, dass es kitschig war,
ja, und es gab sozusagen, es gab den Vorwurf und auch die Kampagne, er sei kein guter Wirtschaftsminister, er verstünde davon nichts und, und. Also die Kommunikatoren, die Werber haben sich entschieden, nicht Schwäche zu adressieren und in gewissem Sinne aufzulösen, den Einwand zu behandeln, den es gegen ihn gab, sondern sie haben sich entschieden, eine ohnehin von allen akzeptierte Stärke unendlich nochmal zu verstärken, bis sie eben kippt und nervt und man sagt, nee, das ist ja gar kein wirkliches Zuhören, wenn man da nur ein paar Minuten ist und auf die Tränen wartet oder auf den Moment, an dem die WG-Klassen sich irgendwie fröhlich kumpelhaft zeigen.
Aber steckte da nicht vielleicht doch so ein Defizitbewusstsein oder so ein Defiziterkenntnis drin? Also nach dem Motto, wir haben vielleicht wirklich ein Zuhörensproblem?
Ja, absolut. Also die Analyse, die dem vorausgeht, die ist natürlich richtig. Meine Frage wäre, ist es eine sinnvolle Kampagne? Also die Frage ist ja, wie steigert man die Zustimmungsbereitschaft für einen Kanzlerkandidaten Habeck? Und da wäre aus meiner Sicht, das ist natürlich jetzt so ein etwas altkluges Reden vom Spielfeldrand, aber wäre es sinnvoller gewesen, seine Wirtschaftskompetenz zu begründen und offensiv zu belegen. Also den Einwand der anderen Seite zu behandeln, sich mit der auseinanderzusetzen, anstatt sich in etwas zu flüchten, was er ohnehin kann. Gute Kommunikation.
Naja. Was braucht es denn? Ich habe ja gesagt, Sie sind jemand, der auch positiv denkt, der auch versucht, Visionen zu entwickeln. Was braucht es denn für eine gute, erstmal politische, aber vielleicht auch persönliche Kultur des Zuhörens?
Also es braucht Zeit, es braucht das Zögern, das Abwarten können, es braucht das Ringen um die Nuance, es braucht die Bereitschaft, nicht zu schnell den eigenen Urteilen und Vorurteilen zu folgen. Es ist notwendig, etwas zu trainieren, was Zen-Buddhisten den Anfängergeist nennen, also eine sozusagen urteilsfreie Nichteinmischung. Das ist ein Gebot, das man formulieren kann, ohne dass es ein Gebot sein darf. Die Fähigkeit, sozusagen auf Distanz zu gehen, auch manchmal durch Humor zu den eigenen Wahrnehmungsmustern, die ja ungeheuer mächtig sind. Bis die eigenen Gewissheiten gewissermaßen unscharfe Ränder bekommen. Das schien mir so die rote Stunde, ja.
Ja, und lässt sich das verwirklichen oder sind die anderen Kräfte stärker?
Ja, ich würde sagen, also es gibt natürlich jetzt sehr viele Belege, die einen pessimistisch stimmen können. Aber wir leben doch kommunikationsanalytisch betrachtet in mindestens drei Welten. Ja, es gibt ganz viel Hass und Hetze. Es gibt aber auch manchmal eine verspannte Hypersensibilität, auch an Universitäten. Und es gibt einen stark respektvollen Austausch. Sehen Sie, wie wir jetzt heute Abend hier miteinander reden. Sie versuchen da keine Talkshow mit jede Menge Qualm und flotten Zitaten und Attacken draus zu machen. Und ich versuche auch nicht nur in Form von Schlagzeilen und Punchlines zu antworten, sondern zu verstehen, worum es geht und dass es um etwas geht. Also ich bin kein Diskurspessimist und aus meiner Sicht ist das auch eine prinzipielle Entscheidung. Also ich denke tatsächlich, Pessimismus ist Zeitverschwendung und ich komme nun aus einer Bildungsanstalt, nämlich an der Universität, zu Ihnen. Und da müssen wir ohnehin an die Mündigkeit und Erreichbarkeit des anderen glauben. Das ist die Basisvoraussetzung.
Also so eine Art auch Erziehung zum Zuhören. Oder
Ja,
Übung, oder muss man das
oder
trainieren?
eigentlich, ich glaube, die Prämisse ist immer, dass Aufklärung doch gelingt und dass der andere und auch man selbst potenziell zumindest mündig sind. Eine Erziehung zum Zuhören, da habe ich schon wieder so
Ist man
leichte
gleich so.
Fluchtreflexe, weil ich denke, Schule und Zuhörkatechismus und Rezepte und Gebote, da bin ich nicht so sicher. Aber ich selbst habe versucht, auch das ganze Buch mehr als so eine Wahrnehmungsschule, keine Ahnung, ob es gelungen ist, aber als so eine Wahrnehmungsschule anzulegen, an konkreten Geschichten zu zeigen, wie Einzelne um das Gehörtwerden ringen, wie es dann manchmal gelingt,
Gelingt
etwas
manchmal nicht.
aufzubrechen. Und ja.
Braucht es neue Medien?
Ja. Also vor allem ein Abschied von der Werbefinanzierung. Wir sind ja dabei, unsere Diskurse nach den Prinzipien der Werbeindustrie zu reorganisieren. Das ist das Problem.
Wer könnte das machen? Europa?
Ich hoffe, dass Europa, was die Regulierungsbestrebungen betrifft, standhaft bleibt. Der amerikanische Vizepräsident Vance hat ja genau schon sozusagen, das ist der Pressemodus auf internationaler Bühne, suggeriert, unser Ideal der Meinungsfreiheit gilt, sonst steht alles zur Disposition. Ich hoffe, dass Europa hier standhaft und stark bleibt. Ich hoffe auf eine Medienbildung, die diesen Namen verdient in den Schulen. Ich hoffe auf eine stärkere Diskursbereitschaft, ein stärkeres Diskursengagement der oft sehr leisen Mitte. Die Lauten sind sehr laut und sehr mächtig in den gegenwärtigen Debatten und Diskursen, aber die Mitte ist vergleichsweise stumm und still.
Und erschrockend entsetzt, ja.
Ja.
Es kommen schon eine ganze Reihe von Fragen rein. Die kann ich jetzt auch mal gerade so ein bisschen vorlesen, schauen. Also einmal gibt es einige, die betreffen das Persönliche. Also wie spricht denn ein Ehepartner mit dem Partner über kritische, unangenehme, sensible Themen? Was ist, wenn da nicht mehr zugehört wird? Wie kann man auf die eigene Stimme hören, auf die eigene Stimme wieder, sagen wir mal, wichtig nehmen, auch das zu lernen gegenüber den vielen anderen Stimmen, die auf einen eindringen? Ich glaube, das ist auch ein Thema letztlich auch zur Kommunikationsüberforderung. Die Frage, wo bin ich selbst? Das ist so das eine. Dann gibt es eine Frage eben auch im Kontext Schule. Da weiß ich jetzt nicht, wie weit Sie sich da auskennen. Also so, was ist denn, wenn man von den Schülerinnen und Schülern erwartet, dass sie aufmerksam zuhören? Ist das nicht auch eine Überforderung für die, wenn sie da sitzen müssen? Und dann gibt es einen zweiten Teil, also den kann man vielleicht danach machen, wo es um politische Fragen geht. Also warum wird der Friedensforschung so wenig zugehört? Also das Luise Neubauer-Thema auch. Warum wird den Menschen nicht so zugehört, die vor der Klimakatastrophe waren? Und dann auch eine Frage, warum hört man im Bomb sozusagen, darf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr Menschen zuhören, die gegen den angeblichen Mainstream sind? Gabriel Krone-Schmalz, Günther Verheugen und so weiter. Also ist da aber da nicht ein Zuhören verhindert?
Ja, wollen Sie, lieber Herr Drobinski, wollen Sie ein bisschen auswählen und
Ja.
steuern? Und
Ja, also ich würde mal sagen,
darf ich
einmal
eine
nicht.
Bemerkung noch
Ja.
machen? Ich
Ja.
glaube, ich müsste so um 7:45 ungefähr
Genau, das,
schließen, weil ich eine
das sind jetzt die.
total schusselig eine Sendung vergessen habe,
Ja.
die ich Anschluss habe, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Und die haben ja eine
Genau.
ganze lange Liste mit Themen, die ich keinerlei Ahnung
Ja,
habe.
genau.
Also
Nein, aber
das
das mit
blockiert
dem.
mein Zuhören ganz leicht.
Genau.
Deswegen muss ich das einmal offen sagen. Aber freue mich jetzt, wenn Sie ein bisschen steuern und auswählen, dann haben Sie da auch Schuld, wenn die wichtigsten Fragen vielleicht gar nicht vorkommen.
Ja, okay. Dann, also einmal kann man natürlich nach dem Individuellen fragen. Also tatsächlich, also gibt es, also Sie haben ja gesagt, Sie haben keinen Ratgeber, aber ein paar Themen haben wir ja schon gemerkt, die Sie haben. Was braucht es für ein gutes Zuhören, eben vielleicht auch in der Partnerschaft? Also kann man das, was Sie politisch machen, sozusagen jetzt auch wieder zurück übersetzen in was Persönliches?
Ich glaube, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Zuhören gibt, egal ob in der Sphäre der Politik oder im Privaten. Und die erste Form des Zuhörens nenne ich dieses Ich-Ohr-Zuhören, geleitet von der Frage, stimmt das, was der andere mir sagt, nach meiner Auffassung? Und hier hört man eigentlich und vor allem sich selbst. Das ist eine bestimmte Form des Zuhörens. Da sind die eigenen Filter, die eigenen Mechanismen und Prinzipien der Weltwahrnehmung sehr mächtig. Das Ich-Ohr-Zuhören, egozentrische Aufmerksamkeit. Und dann gibt es eine zweite Form, das Du-Ohr-Zuhören, das Du-Ohr-Zuhören, nicht egozentrische Aufmerksamkeit. Orientiert an der Frage, in welcher Welt ist das, was der andere mir sagt, wahr? In welcher Welt ist es plausibel? In welcher Welt ist es schön? Und diese andere Art des Zuhörens, die hat etwas heilsam Akzeptierendes. Also, ich biete Ihnen jetzt kein Rezept an, wie man das Zuhören in der Partnerschaft verbessern kann, aber ich biete Ihnen zwei Zuhörweisen, zwei Zuhörhaltungen an. Und wenn es gelingt, mit dem Du-Ohr nicht egozentrische Aufmerksamkeit zuzuhören, dann kann etwas gelingen, kann sich etwas entfalten.
Da ist schon viel gewonnen, genau, ja. Das andere ist vielleicht die nach den Grenzen des Zuhörens, also eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Hat ja aus seiner Sicht Gründe, weshalb er bestimmte Leute nicht nimmt. Eine Frage, die da auch noch reinpasst, wie lange muss ich jemandem zuhören, der mich sozusagen mit seiner Sicht der Dinge so derart ermüdet, dass ich immer denke, es ist aber auch genug.
Ich habe kein Fertigrezept. Ich glaube sogar, dass
Ja.
die Idee des Rezepthaften schädlich sein kann. Das heißt, ich würde sagen, mein Mantra lautet, es kommt drauf an. Also, wer ist es, der spricht? Wer ist es, dem man zuhören soll? Sehen Sie, ich wäre vollkommen irritiert, sollte jetzt Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident des Landes, sich entscheiden, mal zu Alice Weidel, ja wahrscheinlich in die Schweiz zu fahren und ihr mal bei so einem Tee stundenlang zuzuhören, weil man jeden zuhören soll. Dann sieht man, also das Zuhören ist abhängig von dem historischen Moment. Wir haben einen ungeheuren Aufstieg des Populismus, ist abhängig von der zeitgeschichtlichen Situation, ist abhängig aber auch von der persönlichen Konstellation. Das würde nicht dem Rollenmodell eines Bundespräsidenten und der Rollenerwartung, die wir mit ihm aus seiner Arbeit verbinden, entsprechen, wenn er dergleichen tun würde. Und das heißt, es regiert eigentlich immer so ein Prinzip der doppelten Passung. Passt es zu mir als Person, die ich bin, in meinem Individuum, und passt es zur gesellschaftlichen Situation? Das gilt es immer auszutarieren. Einigermaßen authentisch zu sein, aber eben auch passend zur gesellschaftlichen Situation zu formulieren.
Genau, ja. Warum wird sozusagen den Warnern zu wenig zugehört, der Friedensforschung, den Klimawandel-Warner?
Nun, aus meiner Sicht, Sie haben eine sehr unangenehme Botschaft zu überbringen. Wenn wir den Klimawandel nehmen, seit 1988 ist alles bekannt, wesentlich, Juni 1988, ersten offiziellen Warnungen, Titelseite der New York Times, die Erderwärmung hat begonnen. Und im letzten Jahr gab es die höchsten CO2-Emissionen in der Geschichte der Menschheit. Also auch hier ein Rätsel der wissenden Ignoranz. Aus meiner Sicht, die Antwort ist, warum wird nicht zugehört. Es gibt eine unheilvolle Komplexität der Krise, die sich schrittweise in einer schwer verwertbaren Allmählichkeit heranschleicht. Sie fordert uns, die wir Wesen des Hier und Jetzt sind, langfristig zu denken, an zukünftige Generationen zu denken. Aber das Momentane scheint uns immer das Dringendere. Und sie ist merkwürdig. Paradox, einerseits nur wissenschaftsvermittelt verstehbar, andererseits aber hochgradig emotional, handelt sie doch vielleicht vom größten Tabu unserer Gesellschaft, nämlich dem Tod und dem Verderben. In dieser Gemengelage muss man eine Geschichte erzählen, die in Wahrheit niemand hören will. Was macht das Zuhören so schwer?
Es ist so eine Situation wie in der Odenwaldschule vor 2010. Du
Ah, ich
sollst
will es
nicht
nicht sagen,
merken, oder?
weil
Ja.
die Tat, die sexualisierte Gewalt als Tat, doch eine eben in der ganzen Grausamkeit andere Anschaulichkeit und Direktheit besitzt und Menschen ein tiefes gemeinsames Empfinden haben. Es gibt ja einen ganz großen Konsens und es ist gut, dass es sich hier um eine abscheuliche Tat gegenüber Wehrlosen handelt. Menschen haben hier sofort ein gemeinsames Unrechtsempfinden.
Aber es geht also so, worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen gibt es so eine kollektive Verdrängung, also dieses Gefühl
Ja,
irgendwie, da ist
ja.
was ich nicht an mich heranlassen möchte.
Ja, also das ist sicher die Gemeinsamkeit ist schon,
Ja.
wir sind Profis der Ignoranz, Verdrängungsweltmeister. Und diese Krise, die Klimakrise überfordert uns auf andere Weise, wie uns sexualisierte Gewalt. Ein Thema, das uns erschreckt, verstört, was wir nicht wahrhaben wollen, überfordert. In der Klimakrise sind wir, anders als bei dem Thema der sexualisierten Gewalt, ja alle irgendwie Beteiligte. Es gibt keine klare Opfer-Täter-Konstellation. Wir müssen auch unser eigenes Leben, unser Konsummuster, Reisemuster in Frage stellen. Nicht so leicht.
Trotzdem glauben Sie, dass wir das Zuhören nicht verlernen werden?
Ja, das glaube ich unbedingt. Schon allein deshalb, weil Menschen sich nach diesem Zuhören und nach dem Zauber
Ja.
des Zuhörens und der Magie des gehört und wirklich verstanden werden sehnen. Also wenn diejenigen, die jetzt hier dabei sind, wenn ich richtig sehe, immer noch 103 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diejenigen, die jetzt hier dabei sind, mal sozusagen die schönsten Erlebnisse ihres eigenen Lebens an ihrem inneren Auge vorübergleiten lassen, würde ich behaupten, ohne dass ich sie kenne, dass die doch häufig mit dem Zuhören, mit dem Gehörtwerden, mit dem Verstandwerden zu tun haben.
Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren, ein bisschen von Ihrem Buch erzählt haben. Aber da glaube ich, darüber hinaus ist es auch wichtig, glaube ich, auch so eine Gesprächsatmosphäre hergestellt haben, in dem auch das Zuhören leicht fällt. Und ich glaube, man sieht auch, dass es so Räume des Redens und Zuhörens auch immer wieder gibt. Wir sind froh, dass wir einen bescheidenen Rahmen zur Verfügung stellen können. Und ich glaube auch, dass solange es das gibt, solange es auch immer wieder solche Orte der Begegnung gibt, müssen wir auch nicht ganz pessimistisch sein. Also wir können der großen Aufgeregtheit vielleicht auch manchmal ein Schnippchen schlagen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da waren. Herzlichen Dank an Bernhard Pörksen, dass Sie die Zeit gefunden haben, jetzt hier auch mit uns zu reden, und allen einen wunderbaren Abend.
Ich danke Ihnen, Herr Drobinski. Ich danke Ihnen im Chat. Ich danke Ihnen, die Sie still zugehört haben. Herzlichen Dank. Es war ein ganz großes Vergnügen, zu Ihnen zu sprechen.
Vielen Dank.